So, dann wollen wir starten in den zweiten Teil. Wir waren bis in das dritte Kapitel gekommen und hatten uns so ein paar einleitende Fragen gestellt zu dem dritten Kapitel, wo es um den Bau der Mauer und den Bau der Tore geht. Und wir wollen uns jetzt die Tore ein wenig anschauen. Es sind, wie gesagt, 10 Tore, die erwähnt werden, mit Namen erwähnt werden. Und in diesen Namen liegt auch sicherlich für uns eine Bedeutung. Das Ganze beginnt mit dem Schaftor. Das ist das erste Tor, was erwähnt wird. Und es ist auch das Tor, das zweimal erwähnt wird. Dort begannen die Arbeiten und dort endeten die Arbeiten des Mauerbaus. Nun, das Schaftor, das war das Tor, durch das eben die Opfertiere in die Stadt hineingebracht wurden. Und dieses Schaftor, das erinnert uns sicherlich an das Werk des Herrn Jesus, der das Lamm Gottes ist. Und der Opfertod des Herrn Jesus am Kreuz ist Grundlage für alles, was sich in unserem christlichen Leben abspielt. Grundlage aller Segnungen, die wir haben, Grundlage unserer Beziehung, die wir zu Gott haben, aber eben auch Grundlage allen Dienstes für den Herrn Jesus. Das ist das eine, woran uns das Schaftor erinnert. Und sicherlich denken wir bei dem Schaftor auch daran, dass der Herr Jesus von sich selber im Johannesevangelium sagt, dass er die Tür ist und dass wir Menschen als Schafe durch diese Tür eingehen müssen, einen anderen Weg gerettet zu werden, einen anderen Weg zum Segen, einen anderen Weg in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu kommen, gibt es nicht. Mit diesem Schaftor, mit diesem Opfertod des Herrn Jesus beginnt und endet alles. Das zweite Tor ist das Fischtor. Und ich möchte es mal so formulieren: Wer durch das Schaftor eingegangen ist, der wird auch durch das Fischtor wieder eingehen. Der Jesus sagt gerade in Johannes 10, wo er von diesem Tor spricht, durch das man eingehen muss, dass derjenige, der eingeht durch diese Tür, anschließend ein und ausgeht. Wir sind eingegangen, zu dem Herrn Jesus gekommen, aber wir gehen auch wieder aus, um Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Das Fischtor mag uns an diese Seite unserer Arbeit für den Herrn erinnern, dass wir Menschen für ihn gewinnen. Der Jesus gibt am Ende der Evangelien seinen Jüngern diesen Missionsbefehl. Wir finden ihn in unterschiedlicher Form in allen 4 Evangelien und auch in der Apostelgeschichte. Hier ein Zitat aus dem Markus-Evangelium, wo der Herr Jesus sagt: Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Es ist ein Befehl, von dem man gesagt hat, ein vergessener Befehl. Und das stimmt auch zu einem guten Teil. Es ist ein aktueller, wichtiger Auftrag des Herrn Jesus und doch leider ein oft vergessener Auftrag. Geht hin in die ganze Welt. Das beginnt bei uns zu Hause, das beginnt da, wo wir leben, das beginnt da, wo wir wohnen, das beginnt in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Aber das mag natürlich auch darüber hinausgehen. Die ganze Welt, das kennt keine Grenzen. Dann kommt das Tor der alten Mauer, das ist das dritte Tor. Dieses Tor könnte man auch das Altstadttor nennen oder das Ecktor. Und dabei kommen uns vielleicht 2 Gedanken in den Sinn. Zum einen denken wir daran, dass der Herr Jesus der Eckstein ist, auf dem alles basiert, auf dem alles ruht. Der Jesus, derjenige, dessen Thron feststeht, von Alters her, von Ewigkeit her ist er, so wie wir im Psalm 93 lesen. Und auch jeder Dienst, den wir tun, ruht und muss ruhen auf dem Herrn Jesus, auf diesem Fundament. Und der zweite Gedanke, wenn wir an das Altstadttor oder Ecktor denken, es ist eine wichtige Lektion, dass die alten, ursprünglichen Prinzipien des Wortes Gottes unveränderlich sind, dass sie sich nicht verändern. Die Bibel ist in diesem Sinne zeitlos. Die Gedanken Gottes sind zeitlos, das will sagen, sie treffen immer zu. Zeitverhältnisse verändern sich, das ist keine Frage. Auch Lebensstile verändern sich, das ist auch keine Frage. Aber die Grundsätze des Wortes Gottes, die bleiben einfach unverändert. Und in den Sprüchen werden wir einmal aufgefordert, nicht die Grenze der Väter, die alte Grenze zu verrücken. Das will sagen, die Prinzipien des Wortes Gottes, die bleiben unverändert, auch dann, wenn sich Zeitverhältnisse verändern. Und das gilt auch wieder für unseren Dienst, den wir tun. Dann kommt das nächste Tor, das vierte Tor, das ist das Taltor. Das mag uns erinnern an die Gesinnung und Herzenshaltung eines Menschen, der dem Herrn dient, der für ihn arbeitet. Dieses Taltor spricht von einer niedrigen Gesinnung, von einer demütigen Gesinnung, so wie der Herr Jesus uns das selbst vorgelebt hat. Philipper 2 sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist diese Gesinnung der Demut, des unteren Weges, des nicht an sich selbst denken. Jakobus schreibt, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Paulus fordert uns im Epheserbrief auf, dass wir würdig wandeln sollen, das heißt uns verhalten sollen. Und dann fügt er hinzu, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander ertragend, in Liebe euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. An diese innere Herzenshaltung mag uns das Taltor erinnern. Und gerade Nehemia ist uns darin auch ein gutes Beispiel. Das nächste Tor ist das Misttor oder auch das Aschentor. Das war das Tor in der Stadt, wo der Abfall herausgebracht wurde. Es spricht also von Abfallbeseitigung und von Reinigung. Und auch das ist für uns im Dienst ein wichtiger Punkt. Wir müssen als Diener persönlich Selbstgericht üben. Wir müssen uns selbst reinigen. Dazu fordert uns das Neue Testament auf. Natürlich gibt es die Seite, dass Gott das tut. Er reinigt uns durch das Wasser des Wortes Gottes. Aber wir werden auch selber aufgefordert, uns selbst zu reinigen. Und das Ganze hat auch eine gemeinschaftliche Komponente. Auch eine örtliche Versammlung oder Gemeinde wird aufgefordert, im Neuen Testament in 1. Korinther 5 Gericht zu üben, beziehungsweise das Böse aus ihrer Mitte herauszutun. Das nächste Tor ist dann etwas sehr Positives, das Quellentor. Quellen können uns an Hilfsquellen erinnern, die wir im Dienst haben. Diese verborgene Kraftquelle, und wir denken dabei gerade bei der Quelle, bei dem lebendigen Wasser, an den Heiligen Geist, der Jesus spricht davon sehr deutlich in Johannes 7 und auch in Johannes 4 kann man das erkennen. Aber dieses lebendige Wasser, das ist der Heilige Geist, dessen Kraft durch uns fließen möchte. Nun, dieses Wasser, diese Quellen können nur dann fließen, wenn wir uns persönlich gereinigt haben. Deshalb kommt zuerst das Misttor und dann das Quellentor. Wenn wir als Gefäße, als Rohre, wenn ich das mal so sagen möchte, durch die das Wasser fließt, verstopft sind, ja, dann kann der Heilige Geist in und durch uns nicht wirklich wirken, dann dämpfen wir ihn oder im Extremfall löschen wir die Wirkung des Heiligen Geistes dann sogar aus. Zwei Dinge, vor denen wir im Neuen Testament ausdrücklich gewarnt werden. Dann kommt das Wassertor. Nicht das Quelltor, sondern das Wassertor sind natürlich nahe verwandt, die beiden, aber das Wasser an sich ist in der Bibel sehr oft ein Hinweis auf das Wort Gottes, das eben gerade der Heilige Geist benutzt, um uns zu erfrischen, aber auch um uns zu reinigen. Und es ist interessant, wenn man das in Kapitel 3 liest, das Wassertor wird zwar erwähnt, aber es wird nicht gesagt, dass es restauriert oder neu gemacht wurde. Und wir können für uns daraus vielleicht diese Anwendung ziehen, dass das Wort Gottes nicht verbessert werden kann. Es benötigt keine Reparatur, keine Verbesserung. Es steht zur Verfügung, es erfrischt uns und erfrischt jeden, der sich diesem Wort Gottes aussetzt. Der Psalmdichter sagt, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest. in den Himmel. Das nächste Tor, das erwähnt wird, ist das Ross-Tor. Ross also von Pferd. Und das Pferd ist natürlich ein Tier, das uns erinnert an Kraft, an Schnelligkeit, an Energie. Und wir können daraus die Anwendung für uns ziehen, dass das Ross-Tor etwas zu tun hat mit der Kraft und Energie, in der wir unseren Glaubenslauf führen und auch schließlich den Sieg erringen. Wir sind Streiter Christi Jesu, Kämpfer Christi Jesu, und der Sieg ist uns zugesagt, wenn wir den Kampf in der Kraft Gottes führen. Ja, wir haben das von Nehemia schon gelesen. Nehemia war kein Zuschauer, sondern er war jemand, der anpackte. Und wir könnten hier sagen, der Christ ist ein Wettläufer und kein Spaziergänger. Er ist ein Kämpfer und kein Zuschauer. Ihr kennt das ja beim Sport, diejenigen, die am besten Bescheid wissen, das sind diejenigen, die zuschauen. Ja, die wissen immer am besten, was man tun muss. Besser als diejenigen, die dann den Sport selber betreiben. Aber es ist klar, wenn man auf dem Platz steht, ist das was anderes, als wenn man zuschaut. Ja, echtes christliches Leben soll gekennzeichnet sein durch Energie, durch Glaubenseifer, durch ein biblisch orientiertes und ein zielbewusstes Handeln. Daran mag uns das Pferd oder das Ross erinnern. Dann haben wir ein Tor, das nächste, das wird Osttor genannt. Nun, das Osttor, das ist dem Sonnenaufgang zugewandt, und der Sonnenaufgang erinnert an das Kommen des Herrn Jesus als Motivation für uns. Er kommt und sein Lohn mit ihm. Der Lohn ist sicherlich nicht das eigentliche Motiv, etwas für unseren Herrn zu tun, oder das wesentliche Motiv, das ist die Liebe. Aber doch ist der Lohn auch ein Motiv für uns. Wir warten auf den Herrn Jesus, und solange wir warten, wollen wir ihm im Dienst zur Verfügung stehen. In Lukas 12, da spricht der Jesus von seinen Knechten, und er sagt zweimal: glückselig jener Knecht. Und das eine Mal sagt er: glückselig jener Knecht, der auf seinen Herrn wartet, der wacht und wartet. Und einmal: glückselig jener Knecht, der etwas tut. Und solange wir warten und wachen, wollen wir etwas tun. Die Thessalonicher hatten sich bekehrt. Warum? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn Jesus Christus aus den Himmeln zu erwarten. Das ist das Osttor. Dann haben wir ein Tor, das wird das Tor Mifkat genannt. Es wird nicht übersetzt, weil die Bedeutung dieses Wortes nicht ganz eindeutig ist. Einige Ausleger nennen es das Tor der Rechtsprechung oder das Tor der Musterung. Und vielleicht ist das in Verbindung mit dem Osttor ein Hinweis auf den Richterstuhl des Christus, wo Recht gesprochen wird, in dem Sinne, dass wir für unseren Dienst den Lohn bekommen, den der Herr Jesus gibt. Dieser Richterstuhl, diese Rechtsprechung ist nicht etwas, was uns Angst einflößen muss als Gläubige, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ein Gedanke der Freude, dass unser Leben in Einklang gebracht wird mit dem Herrn Jesus. Wir werden offenbar werden vor diesem Richterstuhl, wir werden nicht gerichtet werden, und wir bekommen eben unseren Lohn für das, was wir in Treue für unseren Herrn getan haben. Ja, soweit diese 10 Tore, die in Nehemia 3 beschrieben werden. Und dann finden wir am Ende dieses Kapitels noch einmal die Reaktion der Feinde. Zorn, Ärger, Spott, Arroganz, Verachtung, so ein ganzer Kübel wird da ausgegossen über Nehemia und die Bauenden. Aber Nehemia lässt sich nicht abhalten. Nun, es gibt für uns Christen eigentlich im Dienst für den Herrn 2 Gefahren, auf die ich mal hinweisen möchte, die uns abhalten können, etwas zu tun. Das eine ist Kritik und Widerstand, und das andere ist aber auch gefährlich, ist Lob und Schmeichelei. Das haben wir hier nicht, aber der Christ sollte sich weder von Widerstand aufhalten lassen, noch von Lob oder Schmeichelei beeinflussen lassen. Wenn wir mal das Leben des Herrn Jesus betrachten, da finden wir beides. Der Jesus ist kritisiert worden, ihm ist widerstanden worden, aber man hat dem Herrn Jesus auch geschmeichelt und er hat sich von beidem nicht irritieren lassen. Was Nehemia tut mit dieser Kritik, ist das einzig Richtige. Er bringt Gott mit hinein. Er sagt nicht, sie haben uns gereizt, sondern er sagt, sie haben dich gereizt. Das Werk, das Nehemia tat, war eben nicht sein eigenes Werk, sondern es war das Werk Gottes. Ja, in Kapitel 4 finden wir dann mehr über den Feind, über den Widerstand und wie Nehemia darauf geantwortet hat. Dass der Teufel, dass unser Feind agiert, darf uns nicht verwundern. Und wieder finden wir auch hier in diesem Kapitel Zorn. Wir finden das Angebot zur Kooperation und wir finden Gewaltandrohung. Also wir sehen, der Teufel hat unterschiedliche Taktiken, damals wie heute. Und wir sehen, wie Nehemia reagiert. Erst einmal betet er wieder. Das spricht von der Abhängigkeit. Er handelt nicht in eigener Kraft. Der Nehemia ist wachsam und passt auf. Wir haben schon gesehen, der Glaube ist mutig, aber nicht übermütig. Nehemia sagt nicht einfach, Gott wird uns schon bewahren, sondern Nehemia ergreift auch die nötigen Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Und Nehemia erinnert in diesem Gebet an Gottes Hilfe. Nun, die Hilfe Gottes ist für uns natürlich immer da, aber die Zusage von Gottes Hilfe nimmt nicht unsere Verantwortung weg. Das sind zwei Dinge, die nebeneinander laufen, die finden wir immer wieder in der Bibel. Gott macht uns eine Zusage, aber Gott appelliert auch gleichzeitig an unsere Verantwortung. Ich erinnere nur mal an einen ganz bekannten Vers aus den Psalmen. Ich glaube, dass die Söhne Korahs, die beten das und sagen, eines habe ich von dem Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten. Da finden wir diese beiden Seiten. Wir erbitten etwas von Gott, Gott gibt es uns, und trotzdem sagen die Söhne Korahs, nach diesem will ich trachten. Warum muss ich mich noch bemühen, wenn ich doch weiß, alles kommt von Gott? Aber diese beiden Dinge gehören eben zusammen. Wir erwarten alles von Gott, aber wir entsprechen trotzdem unserer Verantwortung. Wir sehen, der Bau geht weiter, aber die Bauenden haben nicht nur die Kelle in der Hand, sondern sie haben jetzt auch ein Schwert in der Hand. Sie bauen und sie kämpfen. Sie wachen und sie arbeiten. Diese beiden Dinge, die gehen Hand in Hand, bauen und kämpfen, wachen und arbeiten, das gehört auch für uns zusammen und das sollte auch wieder im Gleichgewicht sein. Und wir können daraus drei Lektionen für uns ableiten. Als Christen. Als Christen sind wir Bauende. Judas spricht davon, dass wir uns selbst erbauen auf unseren allerheiligsten Glauben. Wir bauen, wir arbeiten. Wir Christen sind zweitens Menschen, die kämpfen. Auch davon spricht Judas. Wir kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Und drittens ist ein Christ jemand, der durch Wachsamkeit gekennzeichnet ist. Also wir bauen, wir kämpfen und wir wachen. Genau das, was wir im Buch Nehemia finden, das trifft auch auf uns als Christen zu. Petrus schreibt, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist eben eine Taktik des Teufels, dass er Gewalt androht, wie ein brüllender Löwe. Die andere Taktik, und wir finden sie beide im Buch Nehemia, ist die der listigen Schlange. Er versucht zu verführen. Dann haben wir in Kapitel 5, in dem ersten Teil des Kapitels, ein internes Problem. Das Volk geht falsch miteinander um. Wir lernen zuerst, worin das Problem besteht. Das arme Volk, also diejenigen, die finanziell arm waren, konnten wegen des Bauens an der Mauer nicht auf den Feldern arbeiten. Sie konnten somit also auch nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und das hatte zur Folge, dass andere, die reicher waren, sie nun schamlos ausnutzten. Nun, Bedrückung von Armen erregt immer Gottes Missfallen. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen im Alten wie im Neuen Testament, wo wir ausdrücklich davor gewarnt werden, Arme zu bedrücken. Aber genau das war damals passiert. Nun, wir lernen zweitens, wie Nehemia mit diesem Problem umging. Nehemia beweist so etwas wie einen heiligen Zorn, den gibt es tatsächlich, wobei wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen, aber es gibt diesen heiligen Zorn, der Jesus selbst hat einmal zornig auf die Menschen geblickt und war doch zugleich betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Und der Epheserbrief fordert uns auf, zu zürnen, aber dabei nicht zu sündigen. Nehemia ist hier ein Beispiel für heiligen Zorn. Gleichzeitig sehen wir, dass er eine ruhige Herzensüberlegung hat, dass er bereit ist zum Konflikt. Er geht dem Konflikt nicht aus dem Weg. Das ist auch ein Punkt bei Nehemia. Er fordert andere zur Gottesfurcht auf und er geht selbst mit einem guten Beispiel voran. Eine vorbildliche Reaktion Nehemias auf das Problem. Und die Lösung, der Konflikt wird beigelegt. Die Worte Nehemias erreichen ihr Ziel. Die Lösung wird von allen bestätigt und Gott wird gepriesen. Wir können jetzt nicht auf die Details eingehen, ihr mögt das zu Hause nachlesen, aber was wir lernen ist Folgendes. Es gibt kaum etwas, was das Werk Gottes so sehr lähmt wie innere Konflikte und Streit. Man kann mal in die Kirchengeschichte hineinsehen, wenn es Druck von außen gibt, war das meistens sogar positiv für den Fortgang des Werkes Gottes. Wenn es aber interne Streitigkeiten und Schwierigkeiten gibt, hat das in aller Regel die Aktivitäten gelähmt. Dann beschäftigen wir uns mit uns selbst und nicht mit unserer eigentlichen Aufgabe. Ich habe mal eine kleine Begebenheit gelesen von dem bekannten englischen Admiral Lord Nelson. In einem seiner kriegerischen Auseinandersetzungen in der Marine, er war auf seinem Segelschiff und der Feind war schon in Sichtweite, feindliche Schiffe, und dann gerieten zwei Offiziere von Lord Nelson in einen heftigen Streit auf dem Schiff. Und dann bekam der Lord Nelson das mit, dann ist er hingegangen, hat die Hände von den beiden so übereinander gelegt, ist an die Reling gegangen und hat gesagt, da hinten ist der Feind. Es war klar, die Botschaft. Wenn sich zwei Admirale oder zwei Kapitäne auf dem Schiff streiten, oder zwei Offiziere streiten, wie soll man dann den Kampf gewinnen? Nichts lähmt das Werk Gottes so sehr wie interne Konflikte und Streitereien. Dann sehen wir am Ende von Kapitel 5, wie Nehemia sich sehr, sehr vorbildlich verhält. Er geht, was gerade dieses Problem betrifft, mit einem sehr guten Beispiel voran und erinnert so ein bisschen an das Wort von Paulus, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Nehemia hatte als Statthalter, als Gouverneur ein gewisses Recht, auf das er hätte verweisen können. Andere Gouverneure vor ihm hatten das auch getan, aber er macht von seinem Recht, das er hatte, versorgt zu werden, keinen Gebrauch. Er handelt in Gottesfurcht und auch als Statthalter packt er mit an dem gemeinsamen Werk. Paulus verzichtet auch manchmal auf sein eigenes Recht. Und es ist auch für uns manchmal gut, wenn wir auf ein Recht, das wir vielleicht sogar haben aus Gottes Wort oder ein vermeintliches Recht, wenn wir verzichten. Nehemia ist hier wirklich ein gutes Beispiel, wenn man das nochmal in Ruhe durchlesen möchte. Ja, dann kommt in Kapitel 6 ein neuer Angriff der Feinde, nämlich das Angebot zur Kooperation, zur Mitarbeit. Nun, Kooperation und weltliche Zusammenschlüsse, das ist das, was wir natürlich heute im normalen Leben kennen, aber Kooperationen mit der Welt, Kooperationen mit Ungläubigen sind immer eine Gefahr für das Werk des Herrn. Wir tun einen Dienst an den Menschen, das ist klar, aber nicht mit ihnen. Das Ziel dieser vorgeschlagenen Kooperation ist eindeutig. Das Werk sollte torpediert werden. Die Taktik, Verführung und dann wieder Androhung. Nun, was wollten die Feinde erreichen? Sie wollten natürlich Nehemia als Führer ausschalten, das hat Nehemia gemerkt. Sie betonen vermeintliche Gemeinsamkeiten und als sie sehen, dass sie nicht zum Ziel kommen, versuchen sie wieder Angst einzuflößen. Also es ist eine Mischung der Taktik, Gewaltandrohung, Verführung, Kooperation und Angst einflößen. Nehemia lässt sich nicht irritieren. Er erkennt die Taktik des Feindes, um es mit dem Hebräerbrief zu sagen, er hat der Gewohnheit nach geübte Sinne, er merkt sofort, was los ist, das ist gut und das ist wichtig. Er hat den richtigen Blickwinkel auf das Werk, das er tut, wir haben das vorhin schon mal gesagt, hier nennt er es in Kapitel 6, es ist ein großes Werk, das nicht ruhen darf. Und auch wir, liebe Geschwister, wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Werk zu tun, das nicht ruhen darf und wir sollten dem Feind nicht erlauben, das Werk, das er uns gegeben hat, zu behindern. Nehemia erteilt eine klare Absage, er richtet den Blick auf Gott und vertraut auf seine Kraft und das ist genau das, was wir auch tun dürfen. Trotzdem, die Feinde versuchen weiter zu stören, jetzt nicht mit Kooperation, sondern eine Kollaboration, sie versuchen so Brückenköpfe zu setzen im Volk Gottes, Juden also, die mit dem Feind zusammenarbeiteten. Auch diese Gefahr erkennt Nehemia und auch die Absicht, die dahinter steht. Nehemia sollte sich fürchten, er sollte sich verunreinigen, versündigen, indem er da in den Tempel ging, wo er nicht hinein durfte. Und auch hier erweist sich Nehemia wieder als mutig, als jemand, der keine Angst hat. Ich möchte euch einfach bitten, das zu Hause nochmal in Ruhe nachzulesen, damit man das auch besser verstehen kann. Dann haben wir in den Versen 15 und 16, die haben wir eingangs miteinander gelesen, dass das Werk Gottes vollendet wird. Der Mauerbau wird abgeschlossen. Nehemia vollendet dieses Werk, aber er betont ausdrücklich, dass es nicht ein Werk der Juden ist, sondern ein Werk Gottes. Wir haben 1. Korinther 15, Vers 58 schon zweimal zitiert. Ich zitiere es jetzt noch einmal. Wir sollen alle Zeit überströmend sein in dem Werk des Herrn. Das, was wir tun für unseren Herrn, ist nicht unser Werk, sondern es ist Werk des Herrn. Das wollen wir nicht vergessen. Das gibt uns auch den richtigen Blickwinkel auf das Werk und das gibt uns auch den richtigen Blickwinkel auf uns selbst, indem wir nämlich bescheiden sind. Aber es ist das Werk des größten Herrn, den es hier auf dieser Erde gibt. Und wenn Gott ein Werk tut, wenn der Herr ein Werk tut, dann kann ihn nichts und niemand aufhalten. Und selbst die Feinde müssen am Ende von Kapitel 6 anerkennen, dass dies ein Werk Gottes ist. Sicherlich eine besondere Ermutigung auch für Nehemia und die Bauenden. Dann kommt wieder eine Gefahr. Wir sehen, wie das immer wieder wechselt im Buch Nehemia. Ermutigende Abschnitte und dann werden uns wieder Gefahren gezeigt. Am Ende von Kapitel 6 gibt es nochmal wieder eine Gefahr von innen, nämlich familiäre Vermischungen. Der Feind vermischt sich familiär mit den Juden in Jerusalem und solche familiären Vermischungen sind immer eine große Gefahr für das Volk Gottes gewesen. Das Ziel ist unverändert. Nehemia soll eingeschüchtert werden. Das wird uns in Vers 19 von Kapitel 6 nochmal eindeutig gesagt. Und die Feinde versuchen, ihn zu stoppen. Und das, obwohl die eigentliche Aufgabe, der Mauerbau, abgeschlossen war, aber den Feinden war vermutlich klar, dass Nehemia damit nicht aufhören würde. Dann kommen wir zu Kapitel 7. Dort finden wir, wie das Volk registriert wird. Zuerst wird die Stadt gesichert. Wir haben uns schon an das Thema Wachsamkeit erinnert und wie wichtig Wachsamkeit ist. Wachsamkeit für die Gemeinde, für die Versammlung im Bild der Stadt. Wachsamkeit für unsere Familien im Blick auf unsere Häuser. Beides ist wichtig. Und natürlich auch Wachsamkeit für uns ganz persönlich. Die Türen sollen offen gehalten werden für jeden, der in ehrlicher Absicht kommt. Wir haben aus Jesaja 26 diesen Vers schon gelesen. Und auch aus 2. Chroniker 13 die andere Seite, dass die Türen geschlossen sein müssen für diejenigen, die eine Gefahr darstellen. Vergessen wir nicht, es gibt Menschen, die sich einschleichen wollen. Davon spricht Judas in seinem Brief. Menschen, die sich einschleichen wollen. Gottlose, sagt Judas, die versuchen, in die Mitte der Gläubigen zu kommen und die dort Schaden ausüben. Deshalb ist Wachsamkeit nötig. Die Tore müssen zur richtigen Zeit geöffnet und sie müssen zur richtigen Zeit geschlossen werden. Dann haben wir in Kapitel 7 eine lange, lange Auflistung, die geht über diese 64 Verse, wo das Volk gezählt und verzeichnet wird. Nun, ich möchte dazu nur anmerken, dass es Gott wichtig war, die vielen Namen dort einfach zu nennen. Gott zählt, Gott registriert. Wir müssen nicht unbedingt zählen. Wir sind manchmal stolz auf Zahlen, aber darauf kommt es nicht an. Das Zählen können wir Gott überlassen. Er registriert alles, er hält alles fest und jeder Name, der für Gott wichtig ist, den behält Gott. In einem der Propheten, ich glaube in Jeremia steht, die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben. Und wenn man einen Namen in den Sand schreibt, dann bleibt er nicht lange erhalten. So sind welche, die von Gott weichen, sie werden in die Erde geschrieben. Diese Namen vergehen. Aber diese Namen, die hier etwas für Gott getan haben, sich in seinem Werk engagiert haben, die sind bei Gott registriert. Dann finden wir am Ende von Kapitel 7 nochmal ein wichtiges Thema, nämlich jetzt im positiven Sinn. Wir haben vorhin über die Ausnutzung der Armen gesprochen. Jetzt sehen wir, das Volk unterstützt das Werk finanziell und wohnt im Land. Nun, wenn wir an das Werk Gottes denken, wenn wir heute an das Werk des Herrn denken, dann hat dieses Werk zwei Seiten. Es hat die geistliche Seite. Wir arbeiten geistlich für unseren Herrn in geistlichen Aufgaben, evangelistisch, seelsorgerisch, in der Lehre, mit Kindern, wie auch immer. Es hat eine geistliche Seite, aber es hat auch eine materielle und finanzielle Seite. Und diese beiden Seiten gehören zusammen. Das Werk des Herrn und seine Diener brauchen auch finanzielle Unterstützung. Das ist keine Frage. Und das Volk Gottes, wir lernen das im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, soll für dieses Werk auch bereitwillig geben. Paulus schreibt dort ausdrücklich, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das Werk des Herrn braucht diese finanzielle Unterstützung. Es gibt viele, viele Dinge, die nur betrieben werden können, wenn dafür auch die nötigen Ressourcen da sind. Druck von Büchern. Nur mal ein Beispiel. Druck von Bibeln, Druck von Traktaten. Das Bauen von Krankenhäusern oder Krankenstationen auf Missionsgebieten. Das geht nur dann, wenn auch die nötigen Finanzen da sind. Kalender, die verteilt werden, die genutzt werden, evangelistisch genutzt werden oder auch für Gläubige genutzt werden, die müssen gedruckt werden. Auch dafür sind finanzielle Mittel notwendig. Und deshalb hat das Werk des Herrn diese beiden Seiten und die sollten wir auch im Auge behalten. Ja, dann kommt dieses herausragende 8. Kapitel, wo wir jetzt plötzlich den Esra wieder auf dem Plan finden. Wir haben ein ganz paar Verse aus diesem Kapitel gelesen. Es lohnt sich wirklich, dieses Kapitel nochmal in Ruhe zu lesen. In den ersten 8 Versen lernen wir besonders, wie das Volk zuhört. Und wir sehen, dass jede Erweckung mit dem Wort Gottes steht und fällt. Wir können die Kirchengeschichte zurückverfolgen. Übrigens ein ganz interessantes Thema. Ich habe die Kirchengeschichte ja ein paar Mal erwähnt heute Nachmittag. Ich möchte besonders mal meinen jungen Freunden Mut machen, aber auch allen anderen, lest mal die Kirchengeschichte. Das ist wirklich hochinteressant und es ist lehrreich für uns alle. Und wenn man in der Kirchengeschichte sieht, wenn Gott eine Erweckung geschenkt hat, dann steht das immer mit Gottes Wort in Verbindung. Wir denken gerade nochmal an das letzte Jahr, an das Jubiläum der Reformation. Eines der Leitsprüche war Sola Scriptura, nur die Schrift. Nun, wir lesen hier erstens von dem Volk etwas und zweitens lesen wir etwas von Esra. Das Volk versammelt sich, sie kommen zusammen, sie haben den Wunsch, das Wort Gottes zu hören, sie haben Ausdauer und Konzentration, noch mehr als wir heute Nachmittag, und wir haben ja schon viel Konzentration und Ausdauer, aber die hatten noch deutlich mehr. Die standen übrigens dabei und saßen nicht, und es war sicherlich auch heiß. Wir sehen, dass sie Respekt und Ehrfurcht vor dem Wort Gottes hatten, also die richtige innere und äußere Haltung vor dem Wort Gottes. Wenn wir an Esra denken, dann lernen wir von Esra, dass er das Wort Gottes reden lässt. Er tut nicht seine eigene Meinung kund, sondern er sagt das, was im Wort Gottes, im Alten Testament steht. Er preist Gott und er erklärt das Wort. Und zwar so, dass man es verstehen konnte. Auch für uns heute etwas sehr Wichtiges. Dann sehen wir, wie das Volk in den Versen 9 bis 12 auf das reagiert, was vorgelesen wurde. Wir müssen uns ja nochmal in die Situation versetzen. Die hatten ja nicht wie wir das Wort Gottes, die Bibel in der Hand und konnten jeden Tag darin lesen, sondern die waren darauf angewiesen, dass ihnen das Gesetz Gottes vorgelesen wurde. Und die hatten wahrscheinlich jahrelang das nicht getan. Jetzt hörten sie, was Esra vorlas und was erklärt wurde. Und das löste bei ihnen eine Reaktion aus. Sie verstanden die Worte und ihr Herz wurde getroffen und sie wurden traurig und weinten, weil das Gewissen getroffen wurde. Das ist etwas, was auch bei uns der Fall sein sollte, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel soll nicht unseren Intellekt erreichen. Natürlich müssen wir etwas verstehen und wir verstehen es erstmal mit dem Verstand, den Gott uns gegeben hat, aber dann muss das Wort Gottes ins Herz und über das Herz soll es unsere Gewissen erreichen. Und hier sehen wir, sie wurden traurig und weinten. Warum? Weil sie merkten, dass ihr Verhalten nicht mit dem übereinstimmte, was sie von Esra hörten. Nun, wie reagieren die Führer, Esra, Nehemia und andere, die genannt werden? Das wird uns auch deutlich gemacht in diesen Versen 9 bis 12. Sie machen dem Volk Gottes Mut. Sie weisen auf Gott hin. Sie sprechen trotz Trauer und Tränen von Freude und sie fordern auch auf, mit anderen zu teilen. Das ist auch etwas sehr Schönes, was wir auf uns direkt übertragen können. Wenn wir ermutigt worden sind durch Gottes Wort, dann dürfen wir das auch mit anderen teilen. Und dann sehen wir in den Versen 13 bis 18, wie das Laubhüttenfest gefeiert wird. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass es nach der Vorschrift gefeiert wurde. Ich möchte jetzt nicht auf das Laubhüttenfest eingehen, aber nur diesen Tatbestand vorstellen. Sie haben das Wort Gottes gehört, sie haben es zu Herzen und Gewissen genommen und dann haben sie es praktiziert. Dann haben sie es getan. Hören, glauben, verstehen, praktizieren. Nein, die Reihenfolge ist nicht falsch. Nicht hören, verstehen, glauben, sondern hören, glauben, verstehen, praktizieren. Jakobus sagt, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Gott möchte, dass wir seinen Willen erkennen und tun. Und das Ergebnis in Vers 17 ist große Freude. Das kann nicht anders sein. Das ist so, wenn wir das Wort Gottes persönlich zu uns reden lassen, dann löst es große Freude aus. Und es ist auch so, wenn wir es gemeinschaftlich hören, glauben, verstehen und praktizieren, kann das Ergebnis nur Freude sein. Dann kommt dieses bemerkenswerte 9. Kapitel, wo wir ein beeindruckendes Gebet haben, nämlich das Gebet des Volkes zu Gott. Es gibt 3 Kapitel im Alten Testament, die kann man sich relativ gut merken, weil es immer die 9. Kapitel sind. Das ist Esra 9, Nehemia 9 und Daniel 9. Es lohnt sich, diese 3 Kapitel zu lesen. Sie behandeln alle ein Gebet und hier ein gemeinsames Gebet. Und wir lernen hier zuerst einmal in den Versen 1 bis 3 des Kapitels, das Wort Gottes und das Gebet sind nicht voneinander zu trennen. Das Volk beweist eine Herzenshaltung von Trauer und Demut, von Trennung vom Bösen, von Sündenbekenntnis, aber dann eben machen sie deutlich, dass das durch das Lesen des Wortes Gottes hervorgerufen ist. Gebet und Gottes Wort sind wie Zwillinge, die man nicht voneinander trennen kann. Durch das Wort redet Gott zu uns, durch das Gebet reden wir zu Gott. Und das sind die beiden Mittel, mit denen wir Gemeinschaft haben mit Gott. Oder ich drücke es mal etwas neudeutscher aus, die beiden Mittel der Kommunikation zwischen Gott und uns und Gott. Gott redet zu uns in seinem Wort, wir reden zu Gott im Gebet. Kommunizieren bedeutet, gemeinsamen Austausch zu haben. Auf diese Weise haben wir mit dem großen Gott Austausch. Das Gebet, das Wort Gottes, beides wichtige Elemente für uns. Nun, dieses Gebet beginnt in den Versen 4 bis 8 mit einem wunderbaren Lobpreis Gottes oder mit einer Aufforderung zum Lob. Und es ist schön zu sehen, wie Gott in diesem Gebet anerkannt wird. In seiner ewigen Existenz, sie sprechen ihn an als Gott, der du bist, oder Gott, der da ist. Sie sagen du allein, sie erkennen Gottes Einzigartigkeit an. Sie sprechen über die Schöpfergröße und Allmacht Gottes, über seine Souveränität, wie er Abraham erwählt hat. Sie reden über die Treue Gottes, der sein Wort erfüllt hat. Sie reden über seine Gerechtigkeit. Das alles stellen sie Gott im Gebet vor und sie loben und preisen Gott darüber. Und das ist etwas, was wir auch tun können. In Gottes Wort offenbart Gott sich. Und wenn Gott sich offenbart, egal in welcher Art und Weise er sich offenbart, und sicherlich noch anders als den Juden damals, wir kennen ihn als den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann muss die Reaktion auf unserer Seite Lobpreis, Dankbarkeit und Anbetung sein. Paulus beginnt den Epheserbrief mit den Worten, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das, was die Juden hier taten. Sie kannten ihn nicht als Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, aber so wie sie ihn kannten, loben und preisen sie ihn, und davon können wir etwas lernen. Dann ist es beeindruckend, ich kann darüber jetzt wirklich nur einfach drüber fliegen, aber lest das wirklich nochmal in Ruhe nach, wie sie dann in den Versen 9 bis 31 die Vergangenheit nicht vergessen. Und zwar in dem, was Gott alles getan hat. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie das Handeln Gottes beschreiben. Er hat ihre Not und das Elend gesehen. Er hat ihre Feinde besiegt, damals am Roten Meer. Er hat sich einen Namen gemacht. Er hat sie gerettet durch Macht, er hat sie geleitet und geführt in der Wüste, Wolkensäule, Feuersäule werden erwähnt. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, für uns das Wort Gottes. Er hat ihren Hunger und ihren Durst gestillt, er hat sie in der Wüste verseucht. Er hat ihnen ein Land als Erbteil versprochen. Er war gnädig, barmherzig und immer vergebungsbereit. Wir können das sofort auf uns übertragen. Diese Punkte, so handelt Gott auch mit uns heute und wir sollen dankbar dafür sein. Es geht weiter. Sie sprechen darüber, dass Gott sie nicht verlassen hatte, dass er ihnen seinen guten Geist gegeben hat. Anders als bei uns heute, aber immerhin, wir haben den Heiligen Geist als Person in uns wohnen, Grund zur Dankbarkeit. Er hat das Volk unterwiesen. Er hat ihnen das Land und den Sieg gegeben. Er hat sie im Land gesegnet. Er hat ihnen Nachkommen gegeben. Ja, er hat auch Zucht geübt. Das ist übrigens auch eine Gnade Gottes. Den der Herr liebt, den züchtigt er. Wir sehen Zucht vielleicht eher als etwas Negatives an. Und sie ist auch sicher eine Reaktion auf unser Fehlverhalten. Aber es ist eine Gnade, dass Gott sich auch in Zucht um uns kümmert. Er hat sie immer wieder gerettet in seiner Gnade und er hat Geduld mit dem Volk gehabt. Nochmal, es ist einfach eine Auflistung von Dingen, die Gott alle für sein Volk damals getan hat und die er auch heute für uns tut und für die wir dankbar sind. Ja, und dann vergessen sie auch nicht das Fehlverhalten, ihr eigenes Fehlverhalten. Das ist in diesem Kapitel sehr kontrastreich geschildert. Einerseits, was Gott getan hat, vollkommen, und andererseits sprechen sie immer wieder von ihrem eigenen Fehlverhalten und Versagen. Das wechselt in diesem Kapitel öfter miteinander ab. Und auch hier nur mal so ein paar Punkte, die sie erwähnen, die ihnen bewusst geworden sind und die können wir auch auf uns wieder übertragen. Sie waren übermütig, verhärtet und ungehorsam. Sie waren widerspenstig und rebellisch, götzendienerisch, haben das Wort Gottes abgelehnt, haben die Boten, die Propheten Gottes abgelehnt, haben Gott sogar geschmäht und haben das Böse immer wieder getan. Das decken sie schonungslos auf und das zeigt, was auch in unserem Herzen ist. Und vor diesem dunklen Hintergrund des eigenen Fehlverhaltens strahlt das herrliche Handeln Gottes umso deutlicher hervor. Und ich glaube, das können wir auch in unserem Leben sehen. Wenn wir an uns denken, wenn wir auf uns schauen, dann weiß jeder für sich, was wir alles falsch gemacht haben. Und wie groß ist dann Gottes Gnade? Und davon sprechen die Juden hier in diesem Gebet. Und dann kommt in den Versen 32 bis 37 ein eindeutiges Sündenbekenntnis. Sie appellieren noch einmal an Gottes Barmherzigkeit und Treue einerseits. Sie appellieren auch an Gottes Gerechtigkeit. Und Johannes schreibt, Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist nicht nur Gottes Treue, es ist nicht nur Gottes Gerechtigkeit, es ist beides. Gott ist treu und gerecht, dass er Sünden vergibt und deshalb appellieren sie hier einerseits an Gottes Treue, andererseits an Gottes Gerechtigkeit, aber dann bekennen sie das Fehlverhalten und nennen auch die Sünde beim Namen. Und das ist auch etwas, was für uns wichtig ist. Wenn wir bekennen, dann sollen wir Sünde auch beim Namen nennen. Dann ist es interessant am Ende in Vers 37, dass sie Gott keinen Lösungsvorschlag für ihr Problem machen, sondern einfach das Problem Gott hinlegen, in der Erwartung, dass Gott die richtige Lösung findet. Mir geht das oft so und euch vielleicht auch. Wir haben ein Problem, wir bringen das vor Gott, aber dann wissen wir auch schon, wie das Problem am besten gelöst werden könnte und wir machen Gott gleich Vorschläge, wie er denn das Problem lösen sollte. Natürlich dürfen wir das tun. Gott wird da auch richtig mit umgehen. Aber es ehrt Gott besonders, wenn wir ihm keine Lösungsvorschläge machen, sondern Gott die Lösung überlassen. Und wir können ziemlich sicher sein, Gott hat ganz andere Lösungen, als wir die uns vielleicht vorgestellt haben. Dann spricht Kapitel 10 von einem Bund, einer Vereinbarung, die das Volk mit Gott schließt. Und wir sehen, wer den Bund schließt zuerst, das wird ausführlich beschrieben in 29 Versen, nämlich das war der Nehemia, das waren die Priester, die Leviten, die Häupter des Volkes und das übrige Volk, also im Grunde genommen alle, die dort anwesend waren. Und wir lernen in den Versen 29 bis 40 dieses 10. Kapitels, wozu dieser Bund verpflichtet, als Fazit, und das ist Vers 40, könnten wir sagen, sie wollten das Haus Gottes nicht verlassen. Wenn wir ein wenig die Details besehen, auch nur im Überblick, sie verpflichten sich dazu, das Wort Gottes zu befolgen, also gehorsam zu sein, auch für uns ein wichtiger Punkt. Sie verpflichten sich dazu, keine ausländischen Frauen zu heiraten, keine Vermischung von Licht und Finsternis. Sie verpflichten sich, den Sabbat einzuhalten und auch dieses Sabbatjahr. Mit anderen Worten, Gottes Ansprüche anzuerkennen, denn der Sabbat war der Tag, der Gott gehörte. Sie haben sich verpflichtet, die jährliche Tempelsteuer zu bezahlen. Sie bewiesen also damit das Interesse an Gottes Haus. Sie verpflichteten sich, Holz für den Altar bereitzustellen. Das zeigt, dass sie Interesse hatten, auch an dem Gottesdienst. Das war ja das Thema unter Serubabel und Josua ganz am Anfang bei der ersten Rückführung. Sie wollten den Zehnten bringen und auch die Erstlingsgabe. Das heißt, sie erkannten an, dass Gott mit seinen Ansprüchen an erster Stelle steht und sie wollten auch die priesterlichen Ansprüche entgelten, also für die finanziellen Bedürfnisse der Priester sorgen. Das sind so mal im Wesentlichen die Punkte, wozu sie sich verpflichten wollten. In eigener Kraft konnten sie das nicht, sondern nur in Gottes Kraft. Und die Botschaft für uns ist klar. Dann finden wir in Kapitel 11 und erste Hälfte von Kapitel 12, dass das Volk in Jerusalem wohnt. Und dann werden wieder sehr, sehr viele Namen genannt. Wir erinnern uns nochmal daran, diese Namen sind für Gott wichtig. Wir mögen solche Kapitel überlesen. Aber es ist interessant, wenn man dieses Kapitel mal liest, diese vielen Verse, Kapitel 11 und erste Hälfte von Kapitel 12, dann findet man bei den ganzen Namensnennungen doch mal zwischendrin so ein paar Details, die man nicht einfach überlesen sollte. Ich nenne sie nur mal. In Kapitel 11, Vers 1 wird Jerusalem die heilige Stadt genannt. Mitten in so einem Kapitel steht das. Gott sieht Jerusalem so, und im Alten wie im Neuen Testament wird Jerusalem mehrfach die heilige Stadt genannt. In Kapitel 11, Vers 20, sie wohnen in ihrem Erbteil. Da waren Menschen, die wohnten, die waren zu Hause in dem Segen, den Gott ihnen gegeben hatte. Dann lesen wir in Vers 12 von Männern, die die Arbeit am Haus Gottes verrichteten. In Vers 14 ist plötzlich von tüchtigen Männern die Rede, zuverlässige Männer. In Vers 6 lesen wir von Männern, die über die Arbeit am Haus Gottes gesetzt waren. Dann ist die Rede von welchen, die den Lobgesang anstimmten. Solche, die lobten und preisen, und wir lesen nochmal von solchen, die Wache hielten bei den Vorräten. Das sind nur mal so ein paar Hinweise in diesem Kapitel mit ganz, ganz vielen Namen, wo wir aber einfach doch mal lesen sollten, weil Gott uns immer noch so ein paar Details gibt, die auch für uns wichtig sind. Ja, dann finden wir in Kapitel 12 ab Vers 27 bis Vers 47, wie das Werk vollendet wird und wie die Mauer eingeweiht wird. Eine wunderbare Beschreibung, wo diese Lob- und Dankeszüge dann über die Mauer ziehen und Gott gelobt und gepriesen wird. Nun, Gottes Absicht ist immer, dass seine Aufgaben zu Ende gebracht werden. Herr Jesus sagt, das Werk habe ich vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und in 2. Timotheus 4, am Ende seines Lebens, da spricht Paulus davon, ich habe den Lauf vollendet. Gott möchte, dass wir unsere Arbeit zu Ende tun. Wisst ihr, es ist oft so eine Situation, dass wir motiviert und begeistert sind, wir fangen etwas an, so wie Nehemia, aber wir vollenden nicht, so wie Nehemia vollendet hat. Wir hören dann irgendwo mittendrin auf. Wir gleichen so einem Marathonläufer, der dann irgendwo nach 10, 20, 30, 40 Kilometern ganz kurz vorm Ziel aufgibt. Nehemia hat bis zum Ende die Sache gemacht. Vollendete Aufgaben sind Grund zu gemeinsamem Lobpreis und Dank. Ich denke, das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Wir haben heute viel über das Gebet nachgedacht und auch über die Notwendigkeit des Gebetes in Verbindung mit unseren Diensten. Das ist auch wichtig. Aber wenn dann ein Werk vollendet ist, wollen wir auch das Danken nicht vergessen. Das wird uns in diesem Kapitel eindrücklich vorgestellt. Wenn etwas getan wurde in der Kraft Gottes, dürfen wir und sollen wir ihm dafür danken. Dann zeigt uns dieser Abschnitt nochmal, dass Gottes Gedanke nach Heiligung immer vorhanden ist. Die Priester sollten sich heiligen, die Leviten sollten sich heiligen, das Volk sollte geheiligt werden, aber auch die Tore und die Mauern sollten geheiligt werden. Nun wisst ihr, Heiligung bedeutet zuallererst, dass etwas Gott gehört. Das Erste, was in der Bibel geheiligt wurde, ist der Sabbat. Gott sagt, der gehört mir. Der Hauptgedanke von Heiligung ist, etwas gehört Gott. Und wir sehen, hier sind es Menschen, und es sind Dinge. Priester, Leviten und Volk, das sind Menschen. Tore und Mauer, das sind Gegenstände. Gott hat ein Anrecht darauf und Gott möchte, dass wir ihm gehören, ihm geheiligt sind. Das Ende ist Gottesdienst. Hier wird ein großes Schlachtopfer gebracht und es ist die Rede von großer Freude. Gott wird geehrt und wir freuen uns. Wisst ihr, wenn ein Werk Gottes getan wird, dann wird nicht der Diener geehrt, sondern Gott wird geehrt. Aber Freude ist auf unserer Seite und das sehen wir hier auch ganz deutlich. Das überschlagen wir jetzt mal. Dann sehen wir noch am Ende von Kapitel 12 wieder dieser Gedanke, dass der Dienst unterstützt wird. Wir sehen, gerade im Buch Nehemia werden gewisse Themen wiederholt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir lernen das oft nicht beim ersten Mal. Wir brauchen die Erinnerung an gewisse Dinge. Und hier wird nochmal über die finanzielle Unterstützung gesprochen. Hier nicht in kritischer Form, sondern hier wird die Unterstützung gegeben. Die Leviten und die Priester versehen den Dienst und es wird gesagt, es ist der Dienst ihres Gottes, nicht ihr eigener Dienst. Wenn wir heute Diener des Herrn unterstützen, dann unterstützen wir das Werk Gottes damit. So dürfen wir das sehen. Ja, wir kommen zum letzten Kapitel und wir sehen ganz am Ende, dass dieser Nehemia nicht aufhört zu reformieren. In Kapitel 13, und das ist eigentlich ein trauriges Ende dieses Buches, aber Gott beschreibt das eben so realistisch, wie das ist. Am Ende, im letzten Kapitel, gibt es nochmal eine ganze Reihe von Missständen, die der Nehemia anpackt. Nachdem jetzt alles so wunderschön eingeweiht war und alles bestens und prima, hört der Nehemia nicht auf. Er sieht Fehlverhalten, er sieht Dinge, die geändert werden müssen, er packt sie an. Das erste ist, das Mischvolk wird ausgesondert und das spricht uns von der Gefahr der, ich nenne sie mal, sozialen Vermischung mit der Welt. Wir werden aufgefordert, eben kein ungleiches Joch mit Ungläubigen einzugehen. Wir finden diese Aufforderung, wir kennen sie, nicht gleichförmig der Welt zu sein, keine Freundschaft mit der Welt zu pflegen und die Welt nicht zu lieben. Diese Gefahr sah Nehemia und er packt sie an. Dann gab es ein ziemliches Problem. Das ist das Zweite, das ist hier das Problem des Priesters Eliaschib. Der wird ein paar Mal in dem Buch Nehemia erwähnt und am Ende wird deutlich, dass er so ein falscher 50er war. Es ist die Gefahr der religiösen Vermischung, soziale Vermischung, aber jetzt haben wir religiöse Vermischung und die Heiligkeit des Hauses Gottes lag Nehemia am Herzen und er löst auch dieses Problem des Priesters Eliaschib. Nehemia wusste, deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Und auch wenn es der Priester Eliaschib war, Nehemia packt das Problem an. Dann kommt nochmal als Drittes dieses Problem der Unterversorgung der Leviten. Das wird nochmal wieder erwähnt und auch hier sorgt Nehemia für Ordnung. Es ist wichtig, dass diejenigen, die den Dienst für Gott tun in seinem Werk, dass sie ihn auch tun können. Das Neue Testament sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass der Herr, so hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigt, angeordnet, vom Evangelium zu leben. Das heißt, die Diener sollen unterstützt werden. Auch das Problem wird nochmal erwähnt. Dann gibt es ein viertes Problem in Nehemia 13, das ist der Missbrauch des Sabbats. Da wurde gehandelt am Sabbat und das war verboten. Nun, wenn wir das auf uns übertragen, dann wissen wir, dass wir als Christen kein Sabbatgebot haben und es gibt auch kein Sonntaggebot. Sabbat und Sonntag dürfen wir ohnehin nicht verwechseln. Aber auch wenn wir kein ausdrückliches Gebot für den Sonntag haben, dann wollen wir doch nicht vergessen, der Sonntag ist der dem Herrn gehörende Tag. Das lesen wir in Offenbarung 1. Und dieser dem Herrn gehörende Tag ist eben kein Tag, der uns gehört, an dem wir tun und lassen könnten, was wir wollen, sondern wir wollen diesen ersten Tag der Woche zur Ehre unseres Herrn verleben. Besuch der Zusammenkünfte, Dienst für den Herrn, Gemeinschaft mit Geschwistern. Das sind Tätigkeiten, die sehr gut zu diesem Sonntag, dem Tag des Herrn, passen. Aber wie gesagt, es gibt keine Sonntagsvorschrift, kein Sonntagsgebot. Wenn du sonntags zur Arbeit musst, zur Klinik musst, um Patienten zu behandeln, dann ist das völlig in Ordnung. Viele soziale Arbeiten werden eben am Sonntag getan und dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann kommt nochmal am Ende das Problem falscher Ehen, auch in diesem Buch vor. Gott warnt vor einem ungleichen Joch, ich habe das eben schon erwähnt, aus 2. Korinther 5. Ein ungleiches Joch zieht uns weg vom Herrn und verunreinigt das Haus Gottes. Nun wird oft gesagt, bei ungleichen Ehen, wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet, es sei ein Mittel, den Ungläubigen zum Herrn zu führen. Aber ich möchte mal sagen, die Ehe ist keine gute Evangelisationsmethode. Es kann sein, dass der ungläubige Partner sich bekehrt. Eine Zusage gibt es nicht. Und die Warnung im Alten wie im Neuen Testament vor solchen ungleichen Ehen ist eindeutig und die Folgen sind vor allen Dingen für die Kinder gravierend. Das vielleicht nur mal an die jungen Leute gesagt, die noch vielleicht nach einem Ehepartner suchen. Wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet, hat er den Teufel zum Schwiegervater. Fazit, letzte Folie, das Buch Nehemia macht Mut, dem Herrn am Tag kleiner Dinge engagiert zu dienen und ein großes Werk zu tun. Das Buch Nehemia ermutigt uns, biblische Absonderung zu praktizieren und das Buch Nehemia warnt uns gleichzeitig vor diversen Fehlentwicklungen. Ich denke, wir haben alle gespürt, heute Nachmittag, das Buch Nehemia ist sehr aktuell. Sehr aktuell in seiner Botschaft für uns. Es spricht uns alle an, jeden Einzelnen persönlich und es spricht uns auch gemeinschaftlich an. Und es ist mein Wunsch, dass wir alle die Lektionen, die uns das Buch Nehemia lehrt, versuchen, mit des Herrn Hilfe in die Praxis umzusetzen. Ich bedanke mich für eure sehr gute Aufmerksamkeit an solch einem warmen Nachmittag.